SRF 1.
Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Rendezvous mit diesen Themen. Der sogenannte Emir von Winterthur muss 4 Jahre und 2 Monate ins Gefängnis. Details zum Urteil im bislang wichtigsten Islamistenprozess der Schweiz. Dann große Unsicherheit in Frankreich. Die Corona-Zahlen sind so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Vom Generaldirektor der Welthandelsorganisation in die Chefetage von Pepsi-Cola und das in nur 24 Stunden. Ein Seitenwechsel, der Fragen aufwirft. Und miteinander reden in Zeiten von sozialen Medien, in Zeiten von Corona.
Menschen zentrieren sich im Weltmaßstab um ein einziges Thema. Dass so ein Weltpublikum in dieser Dimension entsteht, das hat es so noch nicht gegeben.
Sagt der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Kurz vor der Pandemie hat er das Buch «Die Kunst des Miteinanderredens» geschrieben. Wie wichtig ein echter Dialog gerade jetzt ist, erklärt er im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Schönen Mittag. 2 Männer haben sich vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten müssen. Sie waren angeklagt, weil sie in Winterthur systematisch Muslime für Reisen zum Islamischen Staat in Syrien rekrutiert haben sollen. Es ist der bisher wichtigste Islamistenprozess der Schweiz. Am Vormittag hat das Gericht das Urteil bekannt gegeben. Der Hauptangeklagte wird mit 4 Jahren und 2 Monaten Gefängnis bestraft. Der Mitangeklagte kommt mit einer Geldstrafe davon. Christoph Brunner, Sie verfolgen den Prozess für uns. Die Strafe gegen den Hauptangeklagten, die fällt höher aus als von der Bundesanwaltschaft gefordert. Diese verlangte 3 Jahre und 6 Monate. Warum gehen die Richter weiter?
Das Bundesstrafgericht hat betont, das Verschulden des Hauptangeklagten, das wiege schwer. Er habe im Dezember 2013 3 Wochen lang auf dem Gebiet des IS in Syrien schwer bewaffnet an Einsätzen einer IS-Vorgängerorganisation mitgemacht. Das würden viele Fotos und Chatnachrichten aus dieser Zeit eindeutig beweisen. Die Aussage des italienisch-schweizerischen Doppelbürgers, er habe dort nur Hilfsgüter verteilt, das sei eine reine Schutzbehauptung, so das Gericht. Und noch schwerer wiege der Umstand, dass er nach seiner Rückkehr in die Schweiz 4 Muslime für seine extreme Ideologie gewonnen habe und auch dann zu einer Dschihad-Reise rekrutiert habe. Im Rahmen der Koranverteilaktion Lies sei das geschehen und in einer Winterthurer Kampfsportschule. 2 der Rekrutierten, die sind ja dann später in Syrien ums Leben gekommen. Der Angeklagte sei menschenverachtend und kaltblütig vorgegangen, sagt das Gericht. Und er sei auch nicht davor zurückgeschreckt, Minderjährige zu rekrutieren, darunter einen 16-jährigen Winterthurer. All dies rechtfertigt für das Gericht diese 50 Monate Gefängnis.
Der Mitangeklagte hingegen wird in fast allen Punkten freigesprochen. Das Urteil fällt deutlich milder aus als von der Bundesanwaltschaft gefordert. Wie begründen die Richter das Urteil bei ihm?
Das Gericht sagt, man könnte ihm nicht beweisen, dass er Ende 2014 zum IS nach Syrien habe reisen wollen, auch wenn es Hinweise in diese Richtung gegeben habe. Und auch der Vorwurf, er habe mit einer gegen Winterthurerin ein sexuelles Verhältnis angefangen, damit sie mit ihrem Bruder zum IS nach Syrien reise. Das lasse sich nicht erhärten. Die junge Frau selbst habe auch immer wieder betont vor Gericht, ein solches Verhältnis habe es nie gegeben, das seien alles nur Gerüchte gewesen. Und mangels dieser Beweise könne man den Angeklagten hier nicht schuldig sprechen, fand das Gericht. Konnte man ihm lediglich die Verbreitung von IS-Propaganda in 3 Fällen.
Die Verteidiger haben für beide Angeklagten Freisprüche gefordert. Werden sie das Urteil akzeptieren?
Also der Anwalt des Mitangeklagten, der empfiehlt eine Berufung. Er hat mir gesagt, die Verurteilung wegen 3 Propagandabildern, das sei einfach nicht akzeptabel. Und der Rest, der habe sich ja in Luft aufgelöst. Mit dem Anwalt des Hauptangeklagten konnte ich leider nicht sprechen nach dem Urteil. Ich gehe aber davon aus, dass er Berufung einlegt. Denn Sie haben es gesagt, er hat ja einen kompletten Freispruch gefordert. Und da wäre es nun seltsam, wenn er dieses Urteil nicht anficht. Die Bundesanwaltschaft, die zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Sie prüft aber trotzdem allenfalls eine Berufung.
Der Prozess gilt als bisher wichtigster Islamistenprozess der Schweiz. Wie ist das Urteil allgemein einzuschätzen?
Für die Bundesanwaltschaft ist das heute ein wichtiges Urteil. Sie hat 5 Jahre lang an diesem Fall gearbeitet und sie war auch überzeugt, der Hauptangeklagte, er sei eine wichtige Figur des IS in der Schweiz gewesen. Und mit dem heutigen Urteil hat das Bundesstrafgericht diesen Vorwurf unterstrichen. Die Anwälte der Beklagten, die haben ja die Anklage vor Gericht zerpflückt. Die Bundesanwaltschaft sei von Anfang an nur von der Schuld des Hauptangeklagten ausgegangen und habe einfach schnell einen Schuldigen finden wollen, denn sie sei medial und politisch unter Druck gestanden, nachdem da verschiedene Dschihad-Reisen von Schweizern für Schlagzeilen gesorgt hatten. Dass nun das Gericht aber der Argumentation der Bundesanwaltschaft gefolgt ist, dass zumindest beim Hauptangeklagten, dass es da genügend Beweise gebe für seine schwere Schuld, das ist ein Erfolg für die Bundesanwaltschaft. Zwar wurde der Mitanklagte da freigesprochen, aber die Bundesanwaltschaft könnte ja das Urteil da noch weiterziehen ans Und sie sagte mir auch, es gebe da Hinweise darauf, dass der Richter nicht vollständig von der Unschuld überzeugt sei des Mitangeklagten. Es dürfte da also auch interessant sein, wie dann das Bundesgericht die ganze Sache einschätzt.
Christoph Brunner, direkt vom Bundesstrafgericht in Bellinzona. Besten Dank. Nun weitere Meldungen des Mittags in der Übersicht mit Dominik Brandt.
Schweizer Hochseeschiffe dürfen künftig auch mit anderer Flagge in See stechen. Dies hat der Bundesrat entschieden. Grund ist, dass die Schweizer Flagge für Schiffe zum Reputationsrisiko geworden sei. Im vergangenen Jahr sind überdurchschnittlich viele Schiffe unter Schweizer Flagge in Häfen festgehalten worden. Dies nachdem eine Schweizer Reederei wegen verschiedener Mängel wiederholt in Schwierigkeiten geriet. Der Bundesrat rechnet nun damit, dass die Schweizer Flagge auf eine schwarze Liste mit riskanten Schiffen gerät, was alle Schweizer Hochseeschiffe betreffen würde. Ab 1. Januar 2021 gilt, in Verwaltungsräten großer Unternehmen sollen Frauen zumindest 30% vertreten sein, in Geschäftsleitungen zumindest 20%. Das Datum hat der Bundesrat festgelegt. Halten sich Betriebe nicht daran, müssen sie Begründungen und Maßnahmen zur Verbesserung vorlegen. Sanktionen sind keine vorgesehen. Davon betroffen sind rund 200 Unternehmen. Mit der neuen Regelung soll der verfassungsmäßigen Pflicht zur Gleichstellung von Frau und Mann Rechnung getragen werden. Wenn es nach dem Bundesrat geht, soll eine Gemeinde vom Kanton Bern in den Kanton Freiburg wechseln dürfen. Er beantragt im Parlament, dem Kantonswechsel von Clavaleyres zuzustimmen. Die Gebietsveränderung zwischen den beiden Kantonen erfülle die bundesrechtlichen Anforderungen, so der Bundesrat. Die Gemeinde Clavaleyres möchte sich der Freiburger Stadt Murten anschließen. Damit dies möglich wird, muss sie zuerst vom Kanton Bern in den Kanton Freiburg wechseln. Der Weiler zählt 50 Einwohnerinnen und Einwohner. Er ist eine Exklave und grenzt an die Kantone Freiburg und Waadt. Wie anderen Kleinstgemeinden fällt es Clavaleyres zunehmend schwer, die Aufgaben einer Gemeinde selbstständig zu erfüllen. Das Bundesverwaltungsgericht verweigert einem Kasachen die Einbürgerung. Der Mann hat eine Verbindung zur sogenannten Kasachstan-Affäre, die 2015 in der Schweizer Politik für Wirbel sorgte. Ihm wird das Schweizer Bürgerrecht verweigert, weil Verfahren gegen ihn hängig sind, wegen Geldwäscherei. Der Sohn des ehemaligen Stadtpräsidenten der kasachischen Stadt Almaty soll seiner Familie geholfen haben, mehrere Millionen Franken zu waschen. Die Familie hatte sich 2007 mit dem kasachischen Regime zerstritten und sich in die Schweiz abgesetzt. Seither versucht Kasachstan im Fall Druck auf die Schweizer Behörden zu machen. Schweizer Politikerinnen und Politiker wurden von Kasachstan überzeugt, sich im Parlament für die Anliegen Kasachstans einzusetzen. Beim Lastwagen- und Bushersteller MAN werden in den nächsten Jahren bis zu 9.500 Stellen abgebaut. Das schreibt das Tochterunternehmen von Volkswagen in einer Mitteilung. Vom Stellenabbau seien alle Bereiche betroffen. Zudem könnten 2 Produktionsstandorte in Deutschland und einer in Österreich ganz geschlossen werden. MAN schreibt, dass die Corona-Krise die ohnehin schon angespannte Finanzsituation des Unternehmens weiter verschlechtert habe. Das Wetter heute und morgen scheint oft die Sonne. Am Nachmittag gibt es in den Alpen jeweils ein paar Quellwolken. Dabei bleibt es nicht ganz überall trocken. Die Höchsttemperatur heute 24, morgen 27 Grad.
Eigentlich würde Frankreich auf die Liste der Corona-Risikoländer gehören. Den Ansteckungswert, den die Schweiz dafür festgelegt hat, überschreitet unser Nachbarland deutlich. Es wird erwartet, dass der Bundesrat bald kommuniziert, wie er mit Frankreich umgehen will. In Frankreich selber diskutiert die Regierung im Moment über weitere Massnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Auch lokale Ausgangssperren oder Reiseeinschränkungen sind nicht ausgeschlossen. Gestern wurden nämlich fast 10'000 neue Corona-Infektionen gemeldet, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Frankreich-Korrespondent Daniel Voll berichtet.
Noch vor zwei Wochen hätte das Ministerium solche Zahlen relativiert, mit dem Hinweis, dass sie allein noch wenig aussagt. Wer viel testet, findet viele neue Fälle. Frankreich hat seit dem Ende der Ausgangssperre Mitte Mai die Zahl der getesteten Personen massiv erhöht. 100 Millionen waren es vergangene Woche, 50'000 davon mit positivem Befund, also eine Trefferquote von 5%. Das ist über viermal mehr als Anfang Juli, zu Beginn der Sommerferien also. Auch alle anderen Indikatoren zeigen inzwischen wieder steigende Tendenz. Die Belegung von Spitälern und Intensivstationen nimmt zu, wenn auch nicht so stark wie die Zahl der Ansteckungen. Auch in Frankreich stecken sich zunehmend junge Leute an, die weniger starke Symptome zeigen. Die Entwicklung wird durch die Karte nachvollziehbar, die Departemente unterschiedlich einfärbt, je nachdem, wie viele aktuelle Fälle pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner bekannt sind. Grün unter 10, orange bis 50, rot darüber. Anfang Juli waren die allermeisten Departemente grün eingefärbt, dazwischen einige orange und rote Flecken. Während den Sommerferien hat sich dieses Bild radikal verändert. 40% der Departemente sind inzwischen rot, also über dem Schwellenwert von 50 Fällen auf 100'000 Personen. Diese Karte zeigt auch, wo die Ballungszentren heute sind. In der Region um Paris sowie in großen Städten. Tiefrot sind auch die Grenzregionen um Genf sowie die Küsten im Norden, im Süden und im Westen. Teilweise in den Gegenden, wo das Virus vor den Ferien kaum zirkulierte. Während den Ferien hat sich das Virus also über das ganze Land verbreitet, wie befürchtet. Aber nicht immer verläuft die Entwicklung wie erwartet. Dies zeigte diese Woche die Tour de France, Frankreichs Sportereignis Nummer 1, unterwegs in diesem Jahr erst Ende Sommer und unter harten Corona-Auflagen. Weniger Publikum am Start sowie am Ziel, dreimal wird der ganze Tross auf das Virus getestet. Gibt es in einem Team mehr als drei positive Fälle, wird es disqualifiziert und scheidet aus. Anfangswoche war wieder Testtag, ein einziger Fall war positiv, ausgerechnet Tourdirektor Prudhomme. Die Konsequenz? Die Tour fährt weiter, der Direktor sitzt in Quarantäne, sein Fall zieht Kreise bis in die Regierung. Den vergangenen Samstag war Tourdirektor Prudhomme einen halben Tag lang unterwegs mit Premierminister Castex, der sich trotz negativem Test umgehend in Quarantäne isolierte und seither an Regierungssitzungen nur noch per Videokonferenz teilnimmt.
17 Minuten vor 1, Rendezvous, so geht es bei uns weiter. Gratismasken, kleinere Klassen, fabrikneue Einzelpulte.
Questi sono tutti nuovi. Questi sono tutti monopasto nuovi.
Aufregung bei den Lehrerinnen. Am Montag gehen in Italien nach über einem halben Jahr die Schulen wieder auf. Dann, aus Angst vor Corona, schieben manche ältere Leute den Eintritt ins Altersheim hinaus.
Und es gibt auch vereinzelt Meldungen, die ich höre, dass Angehörige ihre Mutter oder ihren Vater wieder bei sich aufgenommen haben, mindestens vorübergehend.
Sagt Markus Leser vom Heimverband Curaviva. Und Turbinen von Flusskraftwerken sind für Aale eine tödliche Gefahr. Nur wenige überleben ihre Reise durch den Rhein ins Meer. Ein Aaltaxi könnte Abhilfe schaffen.
Die Grundidee dahinter ist eigentlich, dass man Öl fängt oberhalb von einem Kraftwerk oder von einer Kraftwerkskette und es über Land transportiert und danach wieder innen tut.
Erklärt die Spezialistin Eva Bayer. Klingt einfach, ist es aber nicht, zeigt unsere Reportage kurz vor 1. SRF-Verkehrsinfo von 12.44 Uhr. Vorsicht in der Region Zentralschweiz Aargau auf der A2 Richtung Basel. Zwischen Reiden und der Verzweigung Wickertal, Stau nach einem Unfall mit Lastwagen. Bitte halten Sie die rechte Spur frei für die Rettungsfahrzeuge. Vorsicht, es besteht Gefahr durch Flaschen auf der Fahrbahn. Gestern haben wir darüber berichtet, wie sich die Alters- und Pflegeheime besser gegen das Coronavirus schützen wollen, da es erneut zu Ausbrüchen kommt, jüngst in den Kantonen Zürich und Freiburg. Diese Ansteckungen führen aber auch generell zu einer Verunsicherung bei älteren Menschen. Sie zögern dieses Jahr, ob sie in ein Alterszentrum eintreten wollen. Raphael von Matz.
Die Corona-Krise führt zu weniger Anmeldungen in den Alters- und Pflegeheimen. Das sagen verschiedene Leiterinnen und Leiter von solchen Alterszentren. Und die Tendenz bestätigt auch Markus Leser vom Heimdachverband Cura Viva.
Es gibt Häuser, die mir berichten, dass es eine zögerlichere Haltung gibt im Sinne eines Umzuges. Und dann gibt es aber Betriebe, die sagen, sie merken keinen Rückgang. Und es gibt auch vereinzelt Meldungen, die ich höre, dass Angehörige ihre Mutter oder ihren Vater wieder bei sich aufgenommen haben, mindestens vorübergehend.
Mit genauen Zahlen lässt sich das also noch nicht belegen, aber die Tendenz ist vorhanden. Das zeigt auch die Rückmeldung der Stadt Zürich. Dort liege die aktuelle Belegung der städtischen Alterszentren mit rund 90% unter dem Durchschnitt. Ältere Menschen bleiben also lieber länger in den eigenen vier Wänden. Das bedeutet in der Folge, dass Betreuungsangebote zu Hause wie die Spitex stärker nachgefragt werden. Das sagt Christina Brunschweiler, Geschäftsleiterin der Spitex-Organisation Zürich-Limmat.
In gewissen Quartieren können wir eine Nachfragesteigerung beobachten, aber ob das kausal zusammenhängt mit Corona, können wir so nicht bestätigen. Es kann sein, wir wissen es einfach nicht.
Diese Beobachtung deckt sich mit einer längerfristigen Tendenz, dass ältere Menschen lieber länger zu Hause wohnen und nur dann ins Alters- oder Pflegeheim ziehen, wenn es nicht mehr anders geht. Diese Tendenz hat sich nun mit Corona verstärkt.
Endlich wieder Schule, dürften sich viele Kinder in Italien freuen. Über ein halbes Jahr lang mussten sie zu Hause bleiben, so lange wie kaum in einem anderen Land. Wegen der Corona-Pandemie hatte die italienische Regierung die Schulen bereits Anfang März geschlossen. Erst am Montag gehen sie wieder auf. Allerdings unter sehr strengen Auflagen. Bis zur letzten Minute werden sie neu ausgerüstet oder sogar umgebaut, damit die Gefahr von Ansteckungen möglichst gering ist. Italien-Korrespondent Franco Battel hat zwei Schulen besucht, die sich intensiv auf den Neustart vorbereiten.
Vor dem Newton-Gymnasium im Zentrum von Rom steht ein Lieferwagen. Mehrere Arbeiter schieben kleine fabrikneue Pulte auf die Hebebühne, um sie auszuladen.
Questi sono tutti nuovi. Questi sono tutti monopasto nuovi.
Das sind unsere neuen Einzeltische, ruft eine der Lehrerinnen stolz und auch ein bisschen aufgeregt. Hier hat Italiens Regierung Wort gehalten. Sie hatte versprochen, die Schulen Land auf Land ab möglichst schnell mit Einzelpulten auszurüsten, damit die Schülerinnen und Schüler Abstand halten können. Christina Costarelli leitet die Newton-Schule. Sie führt in ihr Büro, wo sie sofort klarstellt, die Einerpulte sind nur eine unter vielen Maßnahmen gegen das Virus.
La classe da 30 alunni non potrà stare insieme in un unico ambiente. Per cui abbiamo
bis zu 30 Schülerinnen und Schüler saßen bisher in einer Klasse. Damit sei Schluss. Zu eng, zu gefährlich. Mit zusätzlichen Lehrerinnen und Lehrern habe sie die Klassengröße deutlich reduziert.
Siamo riusciti finora ancora a far quadrare il cerchio perché abbiamo tra i docenti il cosiddetto organico di potenziamento.
Wo das nicht möglich war, hat sie zusätzlichen Platz geschaffen. Die Aula und die Turnhalle hat sie zu großen Schulzimmern umfunktionieren lassen. Die Bilder aus Bergamo. Die vielen Särge, die man auf Lastwagen in die Krematorien fuhr, haben sich ins italienische Bewusstsein eingebrannt. Viele Italiener haben großen Respekt vor dem Virus und schützen sich. Auch der Staat trägt dem Rechnung. Er versprach den rund 11 Millionen Schülern und Lehrern, jeden Tag 11 Millionen Masken zu verteilen. Gratis, das heißt finanziert über Steuern.
Noi penseremo di dare in consegna ad ogni studente a inizio settimana il proprio pacchetto di mascherine.
Quindi wir möchten die Masken den Schülerinnen und Schülern jeweils am Montag für die ganze Woche abgeben, erklärt Costarelli. Denn wenn man die Masken täglich verteilen würde, gäbe es lange Warteschlangen. Das aber wäre gefährlich. Das wolle man verhindern. Weit draußen, vor den Toren Roms an einer Ausfallstraße, steht die Elementarschule Gassia. Weil hier noch bis zum letzten Tag geputzt und umgestellt wird, erklärt Lehrerin Tiziana Rossetti vor ihrer Schule, wie weit sie mit den Vorbereitungen sind.
Noi stiamo aspettando. La previsione ci dice che li avremo a gennaio.
Wir warten weiter auf die Einzelpulte. Wahrscheinlich werden sie aber erst im Januar geliefert. Hier also hat die italienische Regierung nicht Wort gehalten. Für Lehrerin Rossetti heißt das improvisieren.
I bambini saranno avvolte solo con le sedie. Troveremo il modo, magari leggeremo di più, scriveremo meno.
Nicht alle Schülerinnen und Schüler werden von Anfang an ein eigenes Pult haben, denn zu zweit darf niemand mehr an einem Bank sitzen. Einige werden am Montag also nur einen Stuhl haben. Darum werde sie mit ihrer Klasse am Anfang mehr lesen und weniger schreiben. In dieser Schule am Römer Stadtrand wird auch kein Schulbus mehr fahren, weil man in den Bussen den Minimalabstand nicht einhalten kann. Die Eltern müssen ihre Kinder also selbst zur Schule bringen. Und jene Lehrerinnen und Lehrer, die unter chronischen Krankheiten leiden und besonders gefährdet sind, werden vorläufig zu Hause bleiben. Sie sind dispensiert. Was heißt, nicht alle Klassen haben am Montag einen Lehrer. Der bevorstehende Schulbeginn ist eine große Herausforderung für Italien. Und trotzdem kann es Lehrerin Rossetti kaum erwarten, endlich wieder vor einer Klasse zu stehen.
Li accoglierò con lo sguardo, sorriderò dietro una mascherina, ma il messaggio che deve passare è io ci sono.
Sie werde die Schülerinnen und Schüler mit einem Blick, mit ihrem Lächeln hinter der Maske empfangen. So werde sie ihnen zeigen, dass sie nun wieder für sie da sei, dass das gemeinsame Lernen nun endlich wieder beginne.
Franco Battel hat berichtet. Heute Chef bei einer internationalen Organisation, die sich um die Weltwirtschaft kümmert, morgen Chef bei einem kommerziellen Konzern. Innerhalb 24 Stunden hat Roberto Acevedo, Generaldirektor der WTO, die Seiten gewechselt. Von der WTO direkt in die Chefetage von Pepsi-Cola. Acevedo sieht darin keinen Interessenkonflikt. Bei der WTO hingegen sorgte dieser fliegende Wechsel für Kritik, wenn auch vor allem hinter vorgehaltener Hand. Denn heute gibt es weder bei der WTO noch im gesamten UNO-Apparat griffige Regeln für solch heikle Seitenwechsel. Steigt mit dem Fall Acevedo jetzt der Druck, damit sich etwas tut? Fredrik Steiger berichtet.
Als Roberto Acevedo, für viele völlig überraschend, seinen Abgang bei der Welthandelsorganisation ankündigte, begründete er das mit dem Wunsch, der Familie mehr Zeit zu widmen. Als deshalb bekannt wurde, dass er stattdessen spornstreichs zum Getränkekonzern Pepsi wechselt, wo er mit 4 Millionen Dollar pro Jahr rund 10-mal mehr verdienen wird als bisher bei der WTO, sorgte das für Stirnrunzeln an deren Sitz in Genf. Viele finden es anrüchig, äußern das jedoch meist nur hinter vorgehaltener Hand. Hingegen twitterte der deutsche Europaabgeordnete Bernd Lange: «Manchmal ist die Wirklichkeit noch schlechter als ein mittelmäßiger Roman über Verflechtungen von Politik und Wirtschaft.» Acevedo selber jedoch fand in einem Interview mit dem US-Sender CNN, seine neue Aufgabe passe bestens.
I think it's a perfect fit.
Um Umweltschutz, um sozialen Fortschritt, um saubere Unternehmensführung bemühe sich der Pepsi-Konzern. Dass er in erster Linie Getränke und andere Lebensmittel verkaufen will, erwähnte Acevedo nicht.
The company is dedicated to things which is more than just a business.
Die WTO legt die Regeln für den weltweiten Handel mit Gütern und Dienstleistungen fest und entscheidet in Streitfällen. Sie ist keine Unterorganisation der UNO, sondern gilt offiziell als UNO-nahe Organisation. Ihr Generaldirektor gehört dem Gremium an, in dem regelmäßig der UNO-Generalsekretär mit den Chefs der wichtigsten UNO-Behörden zusammensitzt. Entsprechend wirft Acevedos lukrativer Wechsel Wellen im gesamten UNO-Apparat. Und man stellt fest, es existiert dort wenig Griffiges zur Verhinderung solcher Interessenkonflikte, die etwa entstehen, wenn jemand abrupt von einer Regulierungsbehörde zu einer Firma wechselt, deren Tätigkeit er zuvor regulieren musste. Es gibt allenfalls Vertraulichkeitsvorschriften, aber es fehlen etwa sogenannte Abkühlfristen, während der die Übernahme neuer Aufgaben stark limitiert ist. Die Problematik wurde bisher in der UNO kaum diskutiert und selbst von Journalisten selten aufgegriffen, sagt Warren Hoke, der frühere UNO-Korrespondent der New York Times, der sich heute beim International Peace Institute mit den Vereinten Nationen befasst.
But I don't remember anybody exploring it from the standpoint of would this
Bestens bekannt war, dass Ex-UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon eine Kandidatur als Präsident Südkoreas vorbereitete.
He spoke pretty openly about his ambitions to run for president of Korea after.
Dennoch wurde kaum je thematisiert, ob ihn dies nicht arg einschränkte in seiner Unabhängigkeit und Unparteilichkeit als oberster UNO-Chef.
This particular issue did not become something the journalists wrote about at the time.
Nach Ende seiner UNO-Amtszeit verzichtete Ban dann auf eine Kandidatur wegen Chancenlosigkeit. Vielleicht fehlen auch deshalb Sensibilität und klare Regeln, weil das Problem bisher in der UNO selten auftrat. Acevedos Vorgänger bei der WTO, Pascal Lamy, ist seither hauptsächlich in Denkfabriken und als Berater hinter den Kulissen aktiv. Ex-Generalsekretär Kofi Annan gründete eine Stiftung, die weitgehend die Ziele der UNO vertritt. Mohamed El-Baradei wechselte in die ägyptische Politik, jedoch erst mehr als 2 Jahre nach seinem Abgang als Chef der UNO-Atombehörde IAEA. Die frühere Chefin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Gro Harlem Brundtland, und Ex-UNO-Menschenrechtshochkommissarin Mary Robinson sind beim Netzwerk The Elders aktiv. Es vereinigt frühere Spitzenpolitiker, die sich als mahnende Stimmen im Geiste der UNO-Ziele verstehen. Solche Aktivitäten seien natürlich unproblematisch, findet Warren Hogue. Fragt sich, ob der Wechsel von Roberto Acevedo jetzt Schule macht. Erst dann dürfte der Druck groß genug werden, damit die UNO handelt, um Interessenkonflikte zu unterbinden.
Sie hören Rendezvous, 1:04. Die weite Reise ins Meer ist für Aale oft tödlich. Jedes Jahr kommen zum Beispiel Tausende von ihnen in den Turbinen von Schweizer Flusskraftwerken ums Leben. Unterdessen ist der Aal auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Deshalb wollte der Fischereiverband eine Art Aaltaxi einrichten und die geschlechtsreifen Tiere von Schaffhausen über Basel hinaus im Auto transportieren. Aber es sind noch viele Fragen offen. Zu viele Geheimnisse der Aale sind ungeklärt. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg berichtet.
Wir stehen in Schaffhausen auf dem Stauwehr über dem Rhein. Ein kleiner Teil des Wassers fließt übers Wehr, der große Rest schießt unterirdisch durch 2 große Turbinen. Kommen Aale vom Bodensee her, die zum Meer und weiter in die Karibik wollen, um sich dort zu paaren, so schwimmen sie mit der Hauptströmung direkt in die Schaufeln der Turbinen. Und weil die Tiere so lang sind wie große Schlangen, werden viele von ihnen von den Schaufeln getroffen. Nicht alle sind sogleich tot, sagt der Präsident des Fischereivereins Schaffhausen, Samuel Gründler.
Viele Aale, die sind ja einfach schwer verletzt und leben noch ein bisschen und die gehen dann meistens irgendwo ans Ufer oder in die ruhigen Stellen und häufen sich dann dort an. Das sind keine schönen Bilder.
Die Aufnahmen der zerhackten, sterbenden Tiere, welche die Fischer im Netz gepostet haben, sind in der Tat kaum erträglich.
Für die Fischer ist es einfach sehr frustrierend, weil man seit Jahrzehnten die Fische sieht und seit Jahrzehnten ist eigentlich nichts passiert.
Zwar kommt ein Teil der Aale unbeschadet durch, doch schon kurz danach geht das Gemetzel weiter. Denn es gibt bis zum Meer 20 weitere Flusskraftwerke. Studien zeigen, dass am Schluss höchstens wenige Prozent der Tiere das Meer erreichen. Vielleicht auch gar keine. Auf dem Wehr neben Fischer Gründler steht Eva Bayer. Sie ist Expertin für Fischwanderungen und hat für den Schweizer Fischereiverband eine Machbarkeitsstudie für ein sogenanntes Aaltaxi geschrieben.
Die Grundidee dahinter ist eigentlich, dass man Öl fängt oberhalb von einem Kraftwerk oder von einer Kraftwerkskette und es über Land transportiert und danach wieder innen tut.
In kleinen Wasserbecken auf Autos würden die Fische runtergefahren bis Iffezheim, 150 Kilometer unter Basel. Vorher aber müssten die Aale oben abgefischt oder in Reusen gefangen werden. Nicht ganz einfach, sagt Bayer, die zusammen mit den Verantwortlichen des Kraftwerks entsprechende Versuche gemacht hat.
Das ist sicher einer der Knackpunkte überhaupt, wie könnte man genug Öl fangen, um sie überhaupt zu transportieren.
Noch immer ist ein Teil der Biologie der Aale unerforscht. Man weiß zwar, dass sie als lanzettförmige, durchsichtige Larven wenige Zentimeter lang von der Karibik her quer über den Atlantik zu uns schwimmen. Man weiß, dass sie sich dann in kleine Glasaale verwandeln und die Flüsse hinaufwandern. Sie können auch an Land durch feuchte Wiesen kriechen und als einzige Fische klettern sie sogar am Rand des Rheinfalls hoch. Das allerdings ist 100 Jahre her, denn seit dem Bau der Flusskraftwerke gibt es hier oben nur noch Aale, weil die deutschen Fischer im Bodensee regelmäßig Glasaale aussetzen. Insgesamt hat die Zahl der Aale in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen. Heute ist der Aal als bedrohte Tierart auf der roten Liste. Alte Tiere, wenn sie dick und lang sind, verwandeln sich in Silberaale.
Und je nach Geschlecht und je nach Gewässer kann das bis zu 20 Jahre gehen, bis sie wieder zurückgehen und dann gehen Leichen wieder in der Karibik. Aber es ist bis heute so, dass man es noch nie können nachweisen konnte, wo genau das stattfindet.
Und genauso wenig wisse man, was ein Fischtaxi bewirken würde, sagt Bayer. Was, wenn der transportierte Fisch noch gar nicht am Abwandern war und wieder hoch will? Was, wenn er Schaden nimmt beim Einfangen oder beim Transport?
Insgesamt ist es einfach so, dass es nicht klar ist, was passiert, was wir mit dem machen. Und es ist in dem Sinn ein Eingriff in ein System, das wir nicht verstehen.
An der Mosel, am Main und am Neckar werden zwar bereits heute tonnenweise Aale per Taxi transportiert, aber die Auswirkungen seien nie richtig untersucht worden, sagt Bayer. Deshalb hat der Schweizerische Fischereiverband die Idee wieder verworfen. Denn eigentlich muss man das Problem ganz grundsätzlich angehen. Seit bald 10 Jahren sind die Kantone nämlich verpflichtet, ihre Flusskraftwerke so zu sanieren, dass die Fische auf- und absteigen können. In Amerika gibt es gute Beispiele, wie auch große Kraftwerke mit künstlichen Verwirbelungen die Fische so leiten können, dass sie am Schluss durch ein großes Rohr nach unten gesogen werden, statt durch die Turbine. Es ist also machbar und per Gesetz müssen die Kraftwerke bis 2030 umgebaut sein, sagt Fischereivereinspräsident Samuel Gründler. Aber
das ist das Problem für den Gesetz. Die haben lange Fristen und dann macht man lang nichts und irgendwann merkt man, Mist, eigentlich die Frist kann man fast nicht mehr einhalten.
Finanziert übrigens werden die Maßnahmen zugunsten der Aale bereits jetzt durch die Stromkunden. Am Geld also sollte es nicht liegen.
Christian von Burg. Gleich auf SRF 1 und 4 miteinander reden. Wie geht das eigentlich noch in Zeiten von sozialen Medien, in Zeiten, in denen es schnell rau wird im Ton? Der deutsche Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen setzt sich in einem Buch ausführlich mit dem Miteinanderreden auseinander. Seine Erkenntnisse im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags heute mit Dominik Brandt.
Dem Bundesamt für Gesundheit BAG sind 528 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden, so viele wie seit April nicht mehr. Außerdem meldet das BAG 3 weitere Todesfälle. Im sogenannten Dschihadisten-Prozess am Bundesstrafgericht in Bellinzona ist das Urteil gefallen. Der Hauptangeklagte wird zu 4 Jahren und 2 Monaten Gefängnis verurteilt. Der als Emir von Winterthur bekannte Mann soll in der Schweiz für die Terrororganisation IS junge Menschen rekrutiert haben. Beim Lastwagen- und Bushersteller MAN werden in den nächsten Jahren bis zu 9.500 Stellen abgebaut. Das Tochterunternehmen von Volkswagen schreibt, dass die Corona-Krise die ohnehin schon angespannte Finanzsituation des Unternehmens weiter verschlechtert habe.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.